Hinweis: Diese Podcast-Folge wurde vollständig mit künstlicher Intelligenz erstellt. Sowohl der Text als auch die Stimme sind automatisch generiert. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen beim Sozinianismus-Podcast. In diesem Podcast beschäftigen wir uns mit dem Sozinianismus, einer theologisch-philosophischen Denkrichtung, die seit dem 16. Jahrhundert grundlegende Glaubenslehren hinterfragt. Es geht um die Einheit Gottes, die Trinitätslehre, die Sühneopferlehre, die Erbsündenlehre und die Frage nach der Präexistenz Jesu. Begleiten Sie uns auf dieser Reise in die Geschichte des freien religiösen Denkens. Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe, seid klug wie die Schlangen und ohne Falsch wie die Tauben. Matthäus Evangelium Kapitel 10, Vers 16. Dieses Wort Jesu klingt wie eine Gebrauchsanweisung für das Leben in feindlicher Umgebung. Vorsicht, Scharfsinn und zugleich Unschuld. Für die sozinianischen Gemeinden des 16. und 17. Jahrhunderts blieb es kein bloßer moralischer Ratschlag. Es wurde praktisch als Maßstab für das Verhalten einer Bewegung, die sich theologisch radikal von ihren Nachbarn unterschied und oft staatlicher Verfolgung, konfessioneller Ächtung und Zensur ausgesetzt war. Wo öffentliche Predigt unmöglich wurde und Buchdruck zum Tatort theologischer Auseinandersetzung, mussten Ideen geschützt, Texte verborgen und Verfasser verschleiert werden. Pseudonyme, falsche Druckorte, heimliche Lieferwege und absichtliche Fehldrucke gehörten zur Überlebensstrategie. Die Praxis nahm nicht allein aus taktischer Klugheit Gestalt an. Sie wuchs aus einer spezifischen historischen Lage, einer reformatorisch zerrissenen Europaordnung, in der die polnischen Brüder, später als Sozinianer bekannt, zwischen Toleranz und Verfolgung manövrierten. Rakau, ein kleiner Ort in Polen, wurde zu einem intellektuellen Zentrum. Hier entstand eine Druckerei und die berühmte katechetische Zusammenstellung, die wir heute Rakauer Katechismus nennen. In dieser Werkstatt verfassten, übersetzten und verbreiteten Theologen wie Fausto Sozzini, Johannes Crellius, Valentin Smaltius und später André Svistovati Texte, die sowohl rational-biblisch argumentierten als auch Kirchenlehren herausforderten. Die Druckerei der polnischen Brüder diente nicht nur innerkirchlicher Unterweisung, sie war Befehlsposten eines internationalen Kommunikationsnetzes, das lateinische Editionen für Gelehrte, polnische Ausgaben für die lokale Gemeinde und geheimnisvolle Drucke für feindliche Gebiete hervorbrachte. Politisch änderte sich die Welt um sie herum. Die Rakauer Akademie, getragen von Mäzenatentum und intellektueller Energie, existierte nur Jahrzehnte und musste sich gegen wachsenden Druck verteidigen. Katholische, lutherische und reformierte Gegner setzten auf Verbote, Verbrennungen und politische Maßnahmen. In Polen selbst führte die Stimmung gegen die Brüder schließlich zu Verboten und zu vertreibenden Dekreten. 1638 wurden die Lehranstalt und die Druckerei stark eingeschränkt, später kam es zu weiteren Repressionen. Solche Eskalationen zwangen sozinianische Autoren, ihre Werke außerhalb der alten Schutzräume zu sichern. Die Reaktion war technisch und erfinderisch. Wenn der offene Druck in Polen gefährlich wurde, wichen Verleger auf niederländische, sächsische oder englische Druckereien aus. Amsterdam und Leiden avancierten zu wichtigen Knotenpunkten, weil dort eine gewisse juristische Praxis und private Toleranz das Drucken kontroverser Schriften erleichterten. Doch auch dort wollten die Drucker oft nicht offen mit dem Inhalt in Verbindung gebracht werden. Deshalb setzten Autoren und Verleger auf Anonymität, Pseudonyme und gefälschte Impressen. Ein Buch, das in Wirklichkeit in Leiden gedruckt worden war, trug den Hinweis gedruckt in Frankfurt oder gar gedruckt in Rakau, je nachdem, welche Lesart für den Vertrieb am nützlichsten war. Solche Verschleierungen dienten nicht nur dem Schutz vor staatlicher Verfolgung, sie waren auch taktische Signale an verbündete Leser, wer ein Werk mit einem bestimmten Druckzeichen oder einer charakteristischen Typografie erkannte, wusste, dass es zur sozinianischen Welt gehörte. Zum Repertoire gehörten auch irreführende Titel und Umhüllungen. Häufig verpackten die Verfasser antitrinitarische Argumente in scheinbar philologischen, historischen oder humanistischen Studien, ein Kommentar zu einem Kirchenvater, eine lateinische Dissertation über einen klassischen Autor, ein Schriftstück zur Religionsphilosophie und zwischen den Zeilen eine theologische Zäsur. Auf diese Weise ließen sich Texte leichter in Gebieten einschleusen, in denen offizielle Zensur nur grob zwischen Kategorien unterschied. Übersetzungen spielten dabei eine Schlüsselrolle. Latein garantierte Zugang zur gelehrten Öffentlichkeit, das Polnische sicherte kirchliche Instruktion, niederländische und englische Übersetzungen öffneten den Weg zu neuen Sympathisanten und Verlegernetzwerken. Manche scheinbaren Fehldrucke waren tatsächlich Kennzeichen streng geplanter Zirkulation. Druckereien nutzten bestimmte Typenfehler, Zeichenfolgen oder Kolumnentrenner als Erkennungsmerkmale. Unter Eingeweihten signalisierte ein immer gleichbleibender orthografischer Fehler: Das ist aus der Rakau-Werkstatt und damit vertraulich, verlässlich, inhaltlich, aber gefährlich offen gezeigt. Pseudonyme reichten vom völlig fiktiven Autorennamen bis zu leichten Umstellungen bekannter Namen. So entstand eine Art literarischer Geheimsprache, in der ein Kenner rasch die Herkunft, den theologischen Akzent und die beabsichtigte Leserschaft eines Druckes erkennen konnte. Das wirkte auf die Außenwelt oft irritierend. Gegner nannten die Socinianer verschlagen und arglistig, Sympathisanten sahen in ihrer Diskretion eine ernste Notwendigkeit. Zeitgenössische Polemiker dokumentieren beide Perspektiven und erhalten damit auch indirekte Belege für die Praktiken. Beschwerden über falsch angegebene Druckorte oder anonym erschienene Traktate sind in konfessionellen Streitschriften häufig zu finden. Gleichzeitig zeigen Korrespondenzen innerhalb der Brüderschaften eine nüchterne, fast bürokratische Organisation dahinter. Wer sendet eine Druckvorlage wohin? Welche Typen sollen vermieden werden? Welche Übersetzer stehen bereit? Wer übernimmt die Distribution nach Brandenburg? Wer nach England? Technisch blieb der Druck dennoch ein fragiles Geschäft. Transportwege durchwoben Europa, Kutschen, Poststationen, Studenten und Kaufleute fungierten als Kuriere, Bücher reisten in Fässern und unter falschem Frack, um die Aufmerksamkeit der Zensoren zu entgehen. Die ökonomische Seite war nicht zu unterschätzen. Geheimdrucke und subversive Importe kosteten Geld, benötigten Mäzene und vertrauliche Drucker. Die Brüder gewannen Förderer aus dem Adelsstand und aus wohlhabenden Bürgerschichten, die an der Idee religiöser Freiheiten interessiert waren. Doch jede Ressource war limitiert und jeder Druck brachte die Gefahr, Spur zu hinterlassen. Vor diesem Hintergrund erscheinen theologische Entscheidungen in einem neuen Licht. Die Wahl, Texte anonym oder pseudonym zu veröffentlichen, war nicht nur strategisch, sie war eine theologische Praxis, die Selbstverständnis und Mission miteinander verband. Die Empfehlung Jesu, klug und unschuldig zu sein, konnte zur Handlungsmaxime werden. Mehr noch, die Art, wie Socini und seine Mitstreiter Schriften gestalteten, formte das Denken über Autorität, Wahrheit und Öffentlichkeit. Die Frage, ob man offen oder verborgen argumentiert, berührte Grundfragen der Theologie. Wem gehört die Wahrheit, wie weit reicht das Gewissen und wie verteidigt man die Schrift gegen institutionelle Gewalt? Diese Antworten finden sich nicht nur in politischen Entscheidungen oder geheimnisvollen Impressen, sondern auch in den Schriften selbst. Manche Texte rechtfertigen die Verschleierung ausdrücklich. Andere lassen sie unausgesprochen, zeigen aber durch Fußnoten, lateinische Marginalien und Quellennachweise, wie sehr die Autoren auf ein breites, gebildetes Publikum zielen. Wer die Praxis der Pseudonyme und Fehldrucke verstehen will, muss deshalb die Verbindung von Technik, Netzwerk und Theologie sehen und dann den Schritt machen, die biblischen Texte zu prüfen, die diese Praxis legitimierten. Diese Überprüfung führt zu überraschenden Einsichten in die socinianische Selbstauffassung und in die Art und Weise, wie sie Glaubwürdigkeit und Wahrheit im Zeitalter der Konfessionen verteidigten. Die socinianische Praxis der Verschleierung hatte eine theologische Begründung, die sich aus dem Selbstverständnis der Bewegung und ihrer hermeneutischen Prinzipien speiste. Fausto Socini und seine Mitstreiter stellten die Schrift ins Zentrum jeder Autorität. Sie argumentierten, dass die Wahrheit nicht durch kirchliche Gewalt, sondern durch sorgfältiges biblisches Urteilen erkannt werde. Das leitende biblische Motiv lautete, vorsichtig und klug zu handeln, ohne die Sache zu kompromittieren. Matthäus Evangelium Kapitel 10, Vers 16: Siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Wurde oft als Paradigma genannt, es erlaubt Vorsicht, wenn die Umstände gefährlich sind. Dass Klugheit auch Flucht und Verbergen einschließt, Sprüche Kapitel 27, Vers 12, der Kluge sieht das Unglück und verbirgt sich. Die Unverständigen gehen weiter und leiden Schaden. Socini verstand solche Texte nicht als Ermutigung zur Täuschung, sondern als Pflicht zur Bewahrung der Herde und der Lehre. Die socinianische Betonung der Schrift als Prüfstein lässt sich an Apostelworten ablesen. Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 11 lobt die Beröer dafür, dass sie die Schrift täglich prüften, und Socini gab gerade diesem prüfenden Leserverhalten Vorrang. 1. Korintherbrief, Kapitel 9, Vers 22, Paulus' Haltung, sich den Menschen anzupassen, um sie zu gewinnen, bot eine theologische Legitimation für taktische Anpassungen, wo direkte Konfrontation den Zugang zur Schrift verschlössen. Zugleich beriefen sich die Brüder Johannes Evangelium Kapitel 17 Verse 14 bis 16, in dem Christus seine Jünger in die Welt sendet, aber nicht von der Welt, eine Spannung, die Rechtfertigung für verdeckte Existenzformen bot, aktiv, aber nicht vollständig exponiert. Gleichzeitig wussten die Sozinianer, dass Verbergen theologisch belastet werden kann. Epheserbrief Kapitel 5 Vers 11 fordert, die Werke der Finsternis aufzudecken, nicht zu decken. Matthäus Evangelium Kapitel 10 Vers 26. Nichts ist verborgen, das nicht offenbar werde, wurde von Gegnern als Hinweis genutzt, dass Wahrheit letztlich ans Licht komme und Verschleierung nur Schein sei. Sozzini antwortete, dass das prophetische Offenbaren und das taktische Verbergen nicht identisch sind. Offenbarung liegt in Gottes Hand, menschliche Vorsicht dient dem Aufbewahren dessen, was Gott offenbart hat, bis die Zeit reif ist. Die Spannung spiegelte sich auch in 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 2. Paulus spricht von geheimen Künsten nicht und verhüllt das Wort nicht, ein Maßstab, der Kritik an Geheimnistuerei erlaubte, aber zugleich die Möglichkeit von Zurückhaltung gegenüber offen feindlicher Gewalt zuließ. Hermeneutisch arbeiteten die Sozinianer mit einer Kombination aus gründlicher philologischer Analyse und einem Vernunftanspruch, der die Klarheit der Schrift betonte. Sie forderten, dass theologische Grundsätze als kumulativer Befund aus vielen Texten entstehen müssen. Das Prinzip der Bereans, Apostelgeschichte, Kapitel 17, Vers 11, wurde zur Methode. Wer die Bibel genau prüft, erkennt Widersprüche in traditionellen Interpretationen. Sozzini nutzte deshalb nicht nur wenige Schlüsselstellen, sondern ein Netz von Texten, die zusammen ein anderes Bild von Christus, Erlösung und göttlicher Natur zeichneten. Römerbrief, Kapitel 1, Vers 16. Das Evangelium ist Gottes Kraft zur Rettung für alle, die glauben, betonte ihn, dass die Klarheit des Evangeliums Vorrang hat vor konfessioneller Etikettierung. Wenn die öffentliche Rede dies verhinderte, blieb der verdeckte Publikationsweg ein legitimes Mittel, die reine Lehre zu erhalten. Die Rolle konkreter Personen prägte die Praxis. Fausto Sozzini fungierte als intellektueller Motor, der in Briefwechseln theologische Argumente formte und strategische Ratschläge gab. Johannes Krellius. Jan Krell übernahm das theologische Systematisieren und verteidigte die Schriften in lateinischen Abhandlungen. Valentin Smaltius übersetzte und redigierte polnische Texte. Andrzej Wistowaty sorgte für die Weitergabe an westliche Gelehrte. Samuel Psipkowski brachte argumentsstarke Verteidigungen der Toleranz. Diese Figuren verknüpften theologische Überzeugungen mit organisatorischem Geschick. Sie nutzten das internationale Netz protestantischer Druckereien, doch nicht ohne Zurückhaltung. Ein lateinischer Traktatkern wurde mit hymnischen oder humanistischen Umschriften versehen, um Zensoren zu umgehen, während innerkirchliche polnische Ausgaben nüchtern und instruktiv blieben. Die theologische Begründung für Pseudonyme beruht auch auf dem Verhältnis von Wahrheit und Autorität. Sozzini misstraute dem Appell an vergangene Kirchenväter als Ultima Ratio. Er glaubte, dass Wahrheit durch Argumente, nicht durch Namen gewinnt. Johannes Evangelium Kapitel 8, Vers 32, die Wahrheit wird euch frei machen, interpretierte er dahingehend, Befreiung geschieht durch Einsicht, nicht durch die Macht eines Namens. Daher waren Pseudonyme ein Mittel, die sachliche Prüfung zu erzwingen. Ein Text musste für sich sprechen. So verstanden die Verfasser Anonymität nicht als Flucht vor Verantwortung, sondern als Disziplin des Arguments, eine Form der Demut, die persönliche Eitelkeit zurückstellt zugunsten der Schrift. Diese Position stellte sie jedoch in Spannung zu biblischen Forderungen nach Offenheit und Zeugnis. Apostelgeschichte Kapitel 5, Vers 29, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Apostelgeschichte Kapitel 28, Vers 31, wo Paulus ohne Furcht predigte, dienten Gegnern als Vorwurf. Wer Christus folgte, sollte mutig öffentlich reden. Sozzini konterte mit der Unterscheidung von Pflicht und Wirkung, Mut ist geboten, aber nicht Selbstmord. Die Verpflichtung, die Lehre zu erhalten, konnte manchmal kluge Tarnung erfordern. Zudem beriefen sie sich Sprüche Kapitel 22 Vers 3, Matthäus Evangelium Kapitel 10 Vers 16, um zu zeigen, dass Weisheit in der Gefahrensituation biblisch sanktioniert ist. Verlagstechnisch setzten die Brüder auf eine Kaskade von Maßnahmen. Anonymität, Pseudonyme, fingierte Druckorte, subtile typografische Kennzeichen. Diese technischen Mittel verbanden sich mit theologischen Aussagen, etwa dem Gebot, Lehre gewissenhaft weiterzugeben, 2. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 2, was du von mir gehört hast unter vielen Zeugen, das vertraue treuen Menschen an. Hinter den Kulissen sorgten Netzwerke dafür, dass treue Leser und Lehrer die Inhalte erhielten, auch wenn die breite Öffentlichkeit davon kaum wusste. Diese Praxis erlaubte einer theologisch klaren, rationalen Lehre das Überleben in einer Welt, die dogmatisch und politisch gegen sie arbeitete. Die Reaktionen auf diese Praxis reichten von polemischer Entrüstung bis zu einer verstärkten öffentlichen Verfolgung. Gegner verwendeten die sozinianischen Tarnungen als Beweise moralischer Verlogenheit. Sie Epheserbrief Kapitel 5, Vers 11, um zu fordern, dass geheime Schriften entlarvt und die Autoren zur Verantwortung gezogen würden. Polemiker veröffentlichten offen Listen angeblicher Fälschungen und manipulierten Beweismaterial, um den Eindruck zu erwecken, Sozinianer arbeiteten mit Lug und Trug. Konfessionelle Gerichte nutzten diese Beweise, um Druck auf lokale Obrigkeiten auszuüben, was zu Beschlagnahmungen, Bücherverboten und in Extremfällen zu Verbrennungen führte. Solche Maßnahmen schadeten nicht nur der Verbreitung, sondern auch dem öffentlichen Image der Bewegung. Doch die sozinianische Strategie bot auch defensive Erfolge. Durch subtile Distribution erreichten trinitarisch geprägte Gebiete dennoch Texte, die sonst nie das Licht der lokalen Druckstuben gesehen hätten. In England, den Niederlanden und Teilen Deutschlands fanden intellektuelle Zirkel Zugang zu sozinianischer Argumentation, was langfristig zur Verbreitung unitaristischer Ideen beitrug. Das Wirken der Brüder beeinflusste Denker, die später für religiöse Toleranz und rationale Theologie eintraten. Die Verbreitung geschah jedoch oft in einer untergründigen Form: private Lesekreise, Briefwechselfäden, studentische Sammlungen. Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 11, das Beispiel der Beröer, wurde hier zur Praxis. Wer prüfte, erhielt Zugang. Der Streit über Legitimität blieb heftig. Manche protestantische Theologen argumentierten, dass Wahrheit Klarheit und öffentliche Debatte erfordere. Sie beriefen sich auf die Praxis des Paulus, öffentlich in Synagogen zu lehren, Apostelgeschichte Kapitel 17, Verse 2 bis 3, und auf das Modell biblischer Zeugnisse, die offen ausgetragen werden. Gegner beanspruchten, dass geheime Verbreitung das Vertrauen untergrabe und das religiöse Leben in eine Grauzone verfrachte. Soziologisch betrachtet schuf die Praxis Ambivalenz. Sie machte die Sozinianer zugleich geheimnisvoll und intellektuell attraktiv. Sie sicherte Überleben und brachte Verdächtigungen. In den polemischen Antworten spielten biblische Maßstäbe eine Doppelrolle. Auf der einen Seite nutzten Kritiker Verse Matthäus Evangelium Kapitel 10, Vers 27, Lukas Evangelium Kapitel 8, Vers 17. Denn es ist nichts verborgen, das nicht offenbar werde, als moralische Anklage gegen Vorspiegelungen und Falschimpressionen. Auf der anderen Seite argumentierten Sozinianer mit Sprichwörtern und Pauluszitaten, die Klugheit, Anpassung und die Bewahrung der Lehre unter Gefahr legitimierten. Letztlich verschob die Auseinandersetzung die Diskussionen über Gewissensfreiheit und die Grenzen kirchlicher Zensur. Gefühle für freie Untersuchung, Apostelgeschichte Kapitel 17, Vers 11, und für die Pflicht, Gottes Wort treu weiterzugeben, 2. Timotheusbrief Kapitel 2 Vers 2, standen in neuem Verhältnis zueinander. Diese Kontroverse hinterließ Spuren in zeitgenössischen Quellen, polemische Schriften, Denunziationen an Behörden, Gegeneditionen, aber auch private Korrespondenzen und Übersetzungen, die bis heute enthaltene Zeugnisse sind. Sie zeigen, dass die sozinianische Strategie keine bloße List war, sondern Ausdruck einer komplizierten ethisch-theologischen Abwägung, eine Praxis, in der die Verpflichtung zur Wahrheit, die Fürsorge für die Gemeinschaft und die Notwendigkeit, unter Gefahr zu überleben, untrennbar verflochten waren. Die moralische Spannung blieb spürbar. Offenheit als Ideal gegen Vorsicht als Pflicht, Zeugnis gegen Bewahrung, Öffentlichkeit gegen Schutz. Das Ringen um diese Prioritäten bestimmte nicht nur das Schicksal einzelner Schriften, sondern prägte die Stellung der Sozinianer in der europäischen Religionslandschaft. Die langen Schatten der sozinianischen Druckpraktiken fallen weit über die Konfessionsgeschichte Europas. Was ursprünglich als Überlebensstrategie in einer Zeit heftiger konfessioneller Auseinandersetzungen begann, wurde zu einem Motor längerfristiger geistiger Veränderungen. Zunächst sicherte die versteckte Zirkulation heterodoxer Schriften das Fortbestehen einer intellektuellen Tradition. Werke, die andernorts verbrannt oder verboten worden wären, blieben durch geheime Editionen erhalten und gelangten in veränderter Form in wissenschaftliche und konfessionelle Diskussionen. Dadurch entstand ein kulturelles Reservoir an Texten, Argumentationsmustern und methodischen Ansätzen, das spätere Generationen übernehmen konnten. Die unmittelbare Nachwirkung zeigt sich in der Verbreitung unitarischer Ideen auf dem Kontinent und in England. Die Vertreibung und Repression in Polen zerstreuten Theologen und Druckvorlagen über ganz Europa. Amsterdam, Leiden und London wurden zu neuen Umschlagplätzen. In englischen gelehrten Zirkeln fanden Übersetzungen und lateinische Abhandlungen Aufnahme, die religiöse Toleranz und rationalisierte Christologie beförderten. Die Unitarierbewegung, die sich im 17. und 18. Jahrhundert in England formierte, übernahm mehrere sozinianische Kennzeichen. Die Betonung rationaler Bibelauslegung, die Ablehnung der trinitarischen Dogmatik in der traditionellen Form und ein ideengeschichtliches Gewicht auf Gewissensfreiheit. Namen wie Joseph Priestley oder später William Ellery Channing griffen zwar aus anderem Kontext auf diese Argumente zurück, doch die theologische Saat, zu der auch Rakau-Editionen beitrugen, blieb sichtbar. Gleichzeitig zeigten naturwissenschaftlich orientierte Denker, etwa solche, die an einer vernunftbasierten Rekonstruktion des Christentums interessiert waren, eine Neigung zu sozinianischen Prinzipien, ohne notwendigerweise deren gesamte Lehre zu übernehmen. Auf institutioneller Ebene wirkte die Praxis der Pseudonyme und Fehldrucke ambivalent. Einerseits erzwang sie Reaktionen, konfessionelle Gerichte verschärften Zensur, Regierungen erließen Verbote und Polemiker entfalteten umfangreiche Kampagnen zur Denunziation sozinianischer Publikationen. Andererseits bewirkte gerade die Verfolgung eine stärkere Vernetzung heterodoxer Kreise. Netzwerke von Druckern, Mäzen, Kaufleuten und Reisenden konsolidierten sich und bildeten eine Infrastruktur, die später auch anderen nonkonformistischen Bewegungen Dienste leistete. Das Gedächtnis der Bewegung blieb in Sammlungen, Korrespondenzen und polemischen Gegeneditionen erhalten, Quellen, die für spätere Historiker wertvoll wurden. Kulturell leistete die sozinianische Praxis einen Beitrag zur Ausdifferenzierung des öffentlichen Diskurses über Gewissensfreiheit und Pressefreiheit. Die Schwierigkeit, verbotene Schriften nachzuweisen und die Frage, wie mit anonym erschienenen Argumenten umzugehen sei, führten zu Debatten über legitime Grenzen kirchlicher und staatlicher Kontrolle. Diskurse, die sich um geistige Toleranz, die Rolle der Schrift als letztinstanzliche Autorität und die Bedingungen öffentlicher Vernunft drehten, erhielten dadurch neues Gewicht. In Ländern mit aufstrebender bürgerlicher Öffentlichkeit förderte die Existenz eines gedeckten Schriftverkehrs die Praxis privater Lesezirkel und den Austausch in wissenschaftlichen Salons, Räume, in denen kontroverse Ideen ohne unmittelbare Repression geprüft werden konnten. Wissenschaftlich gesehen hatten die sozinianischen Editionen eine doppelte Wirkung. Als Texte selbst boten sie Argumentationsmodelle für eine historisch-philologische Herangehensweise an die Schrift. Als Objekt der Forschung lieferten die Geheimdrucke ein reiches Feld für die Entdeckung der Druckgeschichte. Die feinen typografischen Kennzeichen, die bewusst gesetzt wurden, ermöglichen es heutigen Bibliographen, Herkunft, Weg und Wirkung solcher Schriften zu rekonstruieren. Polemische Listen, Behördenakten und Korrespondenzen ergänzen die materielle Überlieferung und machen deutlich, wie weitreichend die Verbreitungsnetze tatsächlich waren. Die moderne Forschung erkennt darin ein Muster frühmodernen Dissidenzmanagements. Nicht nur ideologische Gegenwehr, sondern auch technische, ökonomische und kommunikative Innovation. Die ethische Bilanz bleibt komplex. Für Kritiker bleiben Pseudonyme und fingierte Impressen ein Symptom moralischer Unaufrichtigkeit. Für Verteidiger sind sie legitime Mittel zur Bewahrung der Wahrheit und zum Schutz von Gewissensentscheidungen. Historisch allerdings zeigt sich, dass die Praxis beides war. Ein Schutzmechanismus in Zeiten akuter Bedrohung und ein Impulsgeber für spätere Debatten über Öffentlichkeit, Verantwortlichkeit und intellektuelle Autonomie. In dieser Doppelgestalt liegt wahrscheinlich ihre nachhaltigste Bedeutung. Sie demonstriert, wie religiöse Minderheiten durch technische und organisatorische Kunstgriffe existenzfähig blieben und zugleich langfristig das Feld religiöser und intellektueller Auseinandersetzung veränderten. Das Vermächtnis der sozinianischen Drucktechnik manifestiert sich schließlich auch in der Erinnerungskultur. Werke wie der Rakauer Katechismus oder De Jesu Christo Servatore überdauerten, weil sie, versteckt oder offen, weitergegeben wurden. Die Überlieferung machte die Socinianer zu einem wichtigen Glied in der Kette, die von der konfessionellen Spaltung der Reformation zur pluralistischen Öffentlichkeit der Aufklärung führt. Ihre Methoden sind ein frühes Beispiel dafür, wie Drucktechnologie, Netzwerke und theologische Überzeugung zusammenwirken, um Ideen trotz Widerstands lebendig zu halten. In einer Zeit, in der die Grenzen von Meinungsäußerung und Gewissensfreiheit erneut diskutiert werden, bietet ihre Geschichte einen kenntnisreichen Blick darauf, wie Gemeinschaften unter Druck ihre Stimme bewahren und wie diese Stimme einst heimlich gesetzt, später das Gesicht religiöser Debatten mitprägen kann. Das war der Socinianismus-Podcast für heute. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblings-Podcast-Plattform und besuchen Sie uns auf socinianismus.de für weitere Informationen. Bis zur nächsten Folge, bleiben Sie kritisch.